oder selber mit einem sicheren Stand, vielleicht auch manchmal umgehauen. Danke, dass dein Wort lebendig ist und wir beten darum, dass du es jetzt uns entfaltest, dass es uns erreicht im Herzen und uns auch bewegt. Amen. Ja, das Thema dieses Gottesdienstes, manche haben es auch schon gelesen, Unzufriedene gesucht. Deswegen erstmal die Frage, wie zufrieden sind Sie eigentlich im Moment mit Ihrem Leben? Ich meine so eine Grundstimmung. Sagen Sie, ach, ich bin eigentlich rundum zufrieden? Oder sagen Sie, na, im Großen und Ganzen, ja, gibt es so ein paar Sachen. Oder sagen Sie, ach, eigentlich bin ich unzufrieden. Es gibt Dinge, die entwickeln sich anders in meinem Leben, als ich gedacht habe. Das kann in Beziehungen sein oder ich musste an, zum Beispiel, wenn man in der Pflege ist und jemanden pflegt und hofft, dass es was bewirkt und dann geht es aber in eine andere Richtung oder ein Pflegekind aufnimmt. Ja, man gibt seine ganze Liebe und plötzlich entwickelt sich das anders. Ja, es gibt so viele Gründe, warum wir unzufrieden sein können. Das war die allgemeine Stimmung. Jetzt möchte ich es noch mal ein bisschen fokussieren. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrer Gemeinde? Das wird ein Punkt sein, zum Beispiel für den Gemeindeperspektivtag, den wir im September miteinander gestalten wollen. Von daher an dieser Stelle schon mal eine ganz tolle Einladung, dass ihr, ich sage einfach mal ihr, mit dabei seid und auch sonstige, wenn ihr uns zuschaut und aufs Halfer kommt, kommt mit dazu. Und jetzt möchte ich es nochmal fokussieren, wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner Gottesbeziehung? Ich habe neulich auf einer Internetseite einer Gemeinde einen tollen Satz gelesen. Da stand, die Beziehung zu Gott, den Glauben an Jesus Christus, erleben wir als befreiend, bewegend und begeisternd. Jetzt mal eine Frage, woran würdest du, wenn du an deine Gottesbeziehung denkst, einen Haken machen? Würdest du sagen, ja, das erlebe ich wirklich als befreiend? Das bewegt mich immer wieder und sogar begeistert es mich. Unzufriedene gesucht. Ich habe mal den schönen Begriff gehört von jemandem, der sprach über eine heilige Unzufriedenheit. Eine heilige Unzufriedenheit. Natürlich, was mit Unzufrieden verbindet man meist? Nörgeln, oder? Ja, da nörgelt irgendjemand rum, weil er unzufrieden ist. Diese heilige Unzufriedenheit ist aber eine Antriebskraft. Das ist etwas, was sich mit dem Status quo, wie es ist, einfach nicht zufrieden gibt, nicht vorschnell zufrieden. Wo man sagt, ja, was sagt eigentlich das Wort Gottes über das Leben mit diesem Jesus? Und dann merke ich plötzlich, wie viel davon spiegelt sich in meinem Leben wieder oder wie viel nicht. Und dann stelle ich vielleicht fest, oh, da ist aber manches, was im Wort Gottes steht, was gar nicht bei mir ankommt oder gar nicht vorkommt. Oder wenn man auf seine Gemeinde schaut, genauso, vielleicht stellt man fest, oh, das, was ich in der Bibel lese über Gemeinde und was wir leben, da gibt es noch Diskrepanzen. Und auch Menschen generell, die irgendwo erleben, dass was gleichgültig wird, dass was Ungerechtes passiert, die sich nicht einfach damit abfinden, sondern die sagen, wie sieht es denn aus Gottes Augen aus? Was wäre denn möglich? Was will denn er? Es gibt eine Umkehrung zu diesem Wort. Da braucht man nur zwei Buchstaben zu verschieben. Haben Sie eine Idee? Ja, dann wenn man die beiden verschiebt, dann entsteht Zufriedenheit. Da müssen wir sie aber nach oben verschieben. Und da entsteht plötzlich, das müssen wir hier zukleben, da entsteht eine unheilige Zufriedenheit. Es gibt auch eine unheilige Zufriedenheit, die sich einfach mit Dingen abfindet und so, ach, wenn wir uns mit anderen vergleichen, ist doch richtig gut. Ja? Die an diesen Punkt kommt. Aber eine unheilige Zufriedenheit möchte Gott nicht. sondern er sucht Menschen, die sich an ihm orientieren, die nicht sagen, naja, es ist halt so, kann man nichts ändern, sondern die sich eine heilige Unzufriedenheit in ihrem Herzen bewahren. Und so beginnt der heutige Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und ich habe gedacht, ja, man könnte auch heilige Unzufriedenheit gleichsetzen mit dem Wort Durst. Das sind Menschen, die Durst haben. Heilige Unzufriedene haben Durst. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was das eigentlich bedeutet. Dazu muss ich ein bisschen umbauen, weil ich will Sie in die Geschichte mit hineinnehmen. Es beginnt ja mit dem Satz, es war der Höhepunkt des Festes am siebten Tag. Es geht um das Laubhüttenfest. Das heißt, in Israel war die Weinlese beendet. Da lag dieses Fest und gleichzeitig erinnerte dieses Fest immer auch, wie das Volk Gottes durch die Wüste gewandert ist und wie Gott sie versorgt hat und stellvertretend mit Wasser versorgt hat. Das war im Grunde genommen so ein siebentägiges religiöses Festival in Jerusalem. Man rechnet damit, dass über 2 Millionen Festbesucher damals nach Jerusalem kamen zu diesem Fest, um eine Woche zu feiern. Und dieses Laubhüttenfest war das größte Fest der 7 biblischen Feste. Es stand also ganz oben und dann der siebte Tag, also größer geht's nicht. Weihnachten, Ostern und was weiß ich, alles auf einen Tag. Und dann gab es einen Festbrauch. Und zwar war das so, 7 Tage lang, an jedem Morgen, ich mache mich jetzt mal als ein Priester, ich habe hier auch so ein Gewand hin, das ziehe ich jetzt nicht an, das ist zu kompliziert. Ja. Immer zum Tagesanbruch zogen Priester aus dem Tempel den Berg hinunter in die Stadt zum Teich Siloa. Das Volk säumte die Straßen und jubelte ihnen zu. Und an diesem Siloa-Teich, gespeist von der Gihon-Quelle, schöpften sie das Wasser. Eine große goldene Kanne und die wurde dann zurückgetragen durch die Straßen unter dem Jubel. Und wenn der Priester beim Tempel ankam, dann erwartete ihn ein Posaunenchor. Ja, Posaunenstöße steht da, die da erschallten. Und dann ging er um den Altar herum. Das Volk jubelte und dann stand auf dem Altar ein kleines Gefäß mit einem Loch. Und dann goss er das Wasser in dieses kleine Gefäß, sodass das Wasser aus diesem Gefäß herausgoss an die Füße des Altars. Die Leute damals haben nicht so erschrocken geguckt wie ihr. Die haben gejubelt, die haben geschrien. Das war der Höhepunkt. Ach so, jetzt muss ich, deswegen habe ich auch die Bibel weggelegt, ja, dass ich, die gehört natürlich hier vorne hin. Deswegen lege ich sie auch wieder hin. Aber ich denke, wenn man das mal vor Augen hat, was da eigentlich passiert ist in Jerusalem. Und wenn dieses Wasser ausgegossen wurde, bedeutete das zweierlei. Gleichzeitig wurde um den Frühregen gebetet. Weil der Frühregen ging immer vom Herbst bis zum Frühjahr und dann kam der Spätregen. Und wenn der nicht einsetzte, der Frühregen, gab es eine Hungerskatastrophe. Und das Zweite war, dass dieses Wasserausgießen immer an ein Wort aus dem Propheten Jesaja erinnerte. Jesaja 12, Vers 3, und da heißt es, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das heißt eigentlich aus den Quellen der Rettung. Und die Rabbiner, die dafür verantwortlich waren, die wiesen immer darauf hin, dass dieser Frühregen eigentlich auch ein Symbolbild ist für den Heiligen Geist, den Gott in dieser Zeit, wenn er mit seinem Messias kommt, ausgießen wird. dieses Leben, das von ihm kommt, das sich keiner selber schenken kann. Und das wussten alle, die damit feierten. Jeremia, der alte Prophet, beschreibt Jahwe, den Vater Jesu, als die Quelle allen Lebens. Und das bedeutete, Gott gießt den Heiligen Geist und er gibt das Leben. Und das feierten sie symbolisch mit dieser Handlung. Und jetzt wird's krass. Letzte Woche hat Martin gepredigt, wie Jesus am See war und den Menschen sagte, ich bin das Brot des Lebens. Und seine Anhänger da sehr konfrontierte. Das war schon krass. Aber jetzt stellt euch mal vor, das hier passierte mitten im Tempel. Im Zentrum des Gottesvolkes steht Jesus auf und ruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und da steht extra das Wort laut. Jesus rief laut. Wenn ihr die Evangelien lest, gibt es ganz wenige Stellen, wo Jesus laut gerufen hat. Aber stellt euch mal vor, das war ein Riesenplatz voller Menschen, die alle tönten bei diesem Vorgang. Und jetzt steht Jesus auf und ruft laut und sagt, kommt zu mir. Ich bin die einzige Quelle, die euren Lebensdurst wirklich stillt. Weder das, was ihr hier erlebt, weder die religiöse Stimmung, noch die Priester, das ist alles symbolisch, aber jetzt ist es eingetroffen, jetzt ist es erfüllt. Ich gebe euch dieses Lebenswasser, sagt Jesus. Aber welche Voraussetzung nennt er? Wer Durst hat. Ich stelle das mal wieder hier hin. Jesus sagt, die Voraussetzung dafür, um das zu erleben, ist, dass man Durst hat, eine innere Sehnsucht. Und die ist uns eigentlich jedem Menschen eingepflanzt, weil Gott von Anfang an will, dass wir zu ihm gehören und mit ihm in Verbindung sind. So kommen wir auf die Welt. Aber natürlich gibt es den großen Bruch, in den wir auch hineinkommen. Aber diese Sehnsucht bleibt. Und Jesus drückt aus, lasst diese Sehnsucht nicht durch religiöse Gefühle täuschen, dass diese schon das erfüllen. Er sagt auch, vielleicht bist du schon ewig in einer Gemeinde und arbeitest ewig mit und das gehört dazu und du denkst, das ist das erfüllte Leben. Nein, das ist es noch nicht. Viele Menschen stillen diese Sehnsucht mit Feiern, mit Fernsehen, etliche mit Pornos, mit Arbeiten bis zum Umfallen, mit Spielen, mit Fernöstlichem, mit Shoppen, mit Beziehungen. Also man versucht, diese Sehnsucht irgendwie zu füllen. Und ich merke immer wieder, wir Christen machen das auch oft. Wir sind da gar nicht so viel anders. Wir haben bloß noch ein anderes Bekenntnis. Wir sagen noch dazu, wir glauben an Jesus. Aber oft füllen wir diese innere Sehnsucht doch genauso, wie es andere auch tun. Und das hinterlässt natürlich bei anderen Menschen den Eindruck, den ich am Anfang des Gottesdienstes beschrieben habe. Dass sie sagt, was macht denn diese Christen eigentlich aus? Die sind doch ganz genauso. Manchmal beschleicht mich, wenn ich predigen muss, eine Sorge. Und die Sorge ist, dass hinterher jemand kommt und sagt, es war eine schöne und gute Predigt. Und dann nach Hause geht und sich nichts verändert. Weil man lässt die gute und schöne Predigt hier. Und man geht zurück in seinen Alltag und es bleibt nicht viel davon übrig. Das ist manchmal meine Sorge. Für mich ist eine Predigt eher dann gut, egal wer sie hält, wenn ich drin sitze und wieder etwas anfange von dem Durst zu spüren, dann ist eine Predigt für mich gut. Oder ich bin erschrocken, dass ich gar nichts mehr von dem Durst spüre, dass mir das irgendwie ein Stück abhanden gekommen ist. Dass ich vielleicht am Anfang stand für mich im Leben Jesus allein. Ich habe ihn kennengelernt, Jesus allein. Und dann wurde aus dem Jesus allein Jesus und. Dann kam so eine Menge auch, was auch wichtig ist und dazu. Ja, und das war so ungefähr pari. Aus dem Jesus und wird manchmal und Jesus. Und bei und Jesus ist das andere wichtiger. Aber es kommt noch ein bisschen Jesus dazu. Also, eine gute Predigt ist, wenn du völlig vergisst, wer heute gepredigt hat. Wenn ich zu Hause jemanden frage und sage, wer hat denn heute gepredigt, sage, weiß ich nicht, ich habe nur einen Namen im Kopf und das ist der Name Jesus. Das ist eine gute Predigt. Wenn dieser Durst aufbricht nach ihm. Jesus sagt, wer Durst hat, und das ist die erste Frage, die er dir heute Morgen stellt, hast du noch Lebensdurst? Hast du noch Durst nach dem Leben, das ich gebe? Ist der Durst noch da? Ist da noch etwas von befreiend, bewegend, begeisternd? Oder willst du es neu erleben? Also das erste, heilige Unzufriedene haben Durst. Das zweite, heilige Unzufriedene werden aktiv. Die geben sich nicht mit dem Durst zufrieden. So wie Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und er trinke. Und das hieß damals für die Menschen, wenn ihr das nochmal vor Augen habt, ja, der Tempel ist voll, da spielt sich die Religiosität ab, die Vorausschau. Und hier steht Jesus und ruft, wer Durst hat, der komme nicht dahin, sondern er komme zu mir und trinke. Das heißt, die Leute mussten sich damals entscheiden. Und wo sie bisher getrunken haben, davon mussten sie sich verabschieden, wenn sie das ernst nehmen wollten, was Jesus gerufen hat. Es geht nicht beides zusammen. Ich habe hier ein Glas zum Trinken und das Glas ist für mich so ein bisschen ein Beispiel dafür, für das, wo wir unsere Sehnsucht oft stillen. Schmeckt gut. Ja, und dann kommt Sonntag und dann tun wir ein bisschen aus der Jesusquelle dazu und verdünnen das Ganze. Ja, oder wir geben noch ein bisschen Esprit dazu von Jesus. Aber daran ändert sich eigentlich nichts. Wenn wir nur ein bisschen was dazu kippen, ändert sich nichts. Sondern eigentlich müssten wir das Glas wegstellen, ein neues nehmen oder aus der Flasche trinken, aus der Jesusquelle. Komm zu mir, das bedeutet, komm mit deiner Sehnsucht, komm mit deiner Geschichte, komm mit deinem Charakter. Ich bin die Quelle für dein Leben, sagt er. Lass dich erlösen, lass dich befreien, nimm mich auf. So wie beim Trinken. Ja? Was macht man beim Trinken? Man nimmt was auf, das rieselt in einen rein und das verteilt sich in allen anderen Bereichen, in jede Zelle hinein. Und so ist es eigentlich mit Jesus auch. Nimm ihn auf, das heißt, nimm sein Wort auf. Das ist echtes Lebenswasser. Ohne dieses Wort. Und zwar regelmäßig. Es ist wie das Wasser sonst für die alle Zellen unseres Körpers ist, so ist das Wort Gottes das Lebenswasser für alle Zellen des geistlichen Menschen. Das brauchen wir. Und das bedeutet auch, ihn zu suchen, seinen Willen. Was willst du eigentlich? Ja, zu beten, darauf lernen zu hören. Wie redet denn Gott mit mir? Und dann auch das, was mir wichtig wird, das auch wirklich zu tun. Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen, ein Stück Anleitung dazu. Mir erzählte jemand kürzlich, als er noch jugendlich war, ging diese Person zu einer Aussprache mit einem Pastor. Und dann sagte der Pastor, ich würde dir gerne die Hände auflegen und hat ihr diesen Vers zugesprochen, den Jesus sagt, wer zu mir kommt oder kommt zu mir. Und diese Person sagte, und danach konnte sie in Sprachen beten, in anderen Sprachen, die sie nie gelernt hat. Das ist ja eine Form, was der Heilige Geist schenkt, dass er Gebet in uns anregt auf eine Art und Weise, die wir aus uns gar nicht können. Ist nur ein Beispiel. Ja, dass wirklich Kraft liegt darin. Und dann passiert etwas Besonderes. Heilige Unzufriedene haben Durst, werden aktiv und dann heißt es, sie verströmen Leben. Sie verströmen Leben. Das Wasser ist ja ein Bild für den Heiligen Geist hier. Martin hat letzte Woche ja ein Bild gemalt, wo es um das Brot des Lebens ging, wo Jesus gesagt hat, sozusagen der Heilige Geist muss in den Kern meines Lebens. Da gehört er hin. Und heute erweitert sich dieses Bild. Dort soll er ja nicht bleiben, sondern er will herausströmen. Ströme lebendigen Wassers sollen herausströmen. Das ist ein positives Bild. Wir denken jetzt im Moment bei Strömen des lebendigen Wassers immer an Naturkatastrophen. Ja? Da platscht es runter und dann entsteht so ein reißender Strom, der alles mitnimmt. In Israel, wir müssen ja immer an dieses Bild gehen, was bedeutete das da? Für Israel bedeutete, es blüht auf. Neues Leben. Da, wo vorher nur noch Erde war oder Sand, da blüht neues Leben auf. Und das, was Jesus hier sagt, ist ein Bild aus dem Propheten Hesekiel. Das ist toll, wenn man das mal sieht, wie oft Jesus Zitate, Bilder aus dem Alten Testament aufgreift und ausdrückt. Im Hesekiel 47 wird der neue Tempel beschrieben für das tausendjährige Friedensreich. Und dort heißt es, aus diesem Tempel fließt Wasser heraus. Und am Anfang ist es ganz wenig. Und wenn man dann 500 Meter weiter geht, 1000 Ellen, dann ist es schon bis zu den Füßen, dann bis zu den Knien, bis zur Hüfte und am Ende kann man drin schwimmen. Das ist dieses Bild, das Jesus sagt und sagt, das Wasser wird mehr, das da herausfließt. Und er sagt, ich bin dieser Tempel, aus dem es herauskommt. Das heißt nichts anderes, wenn wir es mal runterbrechen. Was sagt Jesus? Wenn du zu ihm kommst und trinkst, ihn aufnimmst, glaubst, dann wirst du eine Bewässerungsanlage. Von dir geht etwas aus, etwas, was Leben schafft. Andere Menschen, die mit dir im Gespräch sind, fühlen sich danach erfrischt. Selbst bei Kritik oder Korrektur sagen sie, oh, das ist letztlich ermutigend. Das ist das, was Leben schafft, neues Leben, was herausströmt, weil der Heilige Geist durch dich wirken will. 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern er hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Geist der Furcht gibt Furcht weiter. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gibt Kraft, Liebe und Besonnenheit weiter. Und merkt ihr, am Ende geht es gar nicht mehr um mich. Es geht um das, was durch mich passiert, was der Heilige Geist durch mich tun will. Der Heilige Geist will nicht in mir versiegen. Er will nicht in die religiösen Seelenritzen sich verlaufen. Er will auch nicht mein geistliches Treibhaus ständig bewässern. Nein, er will fließen zu anderen hin. Dafür sind wir geschaffen. So denkt sich das Gott. Aber dafür braucht es das frische Jesuswasser, das wir immer wieder selber aufnehmen. Ja, das da, das braucht immer wieder das Aufnehmen und das Füllen, damit da überhaupt was rausfließen kann. Ich möchte mit einer Geschichte enden, die Hermann Mettel erzählt von einem Ausflug. Er beschreibt, wir machten im Wald Rast, setzten uns an eine Quelle, verspeisten unser mitgebrachtes Brot und tranken von dem frischen Quellwasser. Leider konnte unsere Mutter nicht dabei sein. Da kam mir eine Idee. Warte, Mutter. Auf das köstliche Wasser brauchst du nicht verzichten. Ich füllte die leere Flasche und steckte sie in den Rucksack. Nach einem langen und sonnigen Heimweg überraschte ich sie. Hier, ich habe dir etwas Besonderes mitgebracht. Und ich gieße ihr ein Glas Quellwasser ein. Was ist das? Fragt sie. Trink einfach, mal sehen, ob du schon mal so etwas Gutes getrunken hast. Die Mutter trinkt, schüttelt sich und sagt, Igitt, was soll ich mit dem lauen, abgestandenen Wasser? Mutter, das ist von der guten Brunner Quelle. Na dann Prost. Und sie hält mir das Glas hin. Ich trinke, tatsächlich, ich krieg's nicht runter, dieses widerliche, warme Zeug. Hermann, weißt du, sagt sie, solches Wasser schmeckt nur, wenn es an der Quelle getrunken wird. Solches Wasser schmeckt nur, wenn es an der Quelle getrunken wird. Das heißt auch, wir sollen nicht immer etwas nur über Jesus hören, ja, über ihn informieren, sondern mit ihm reden, ihn selber suchen, nicht nur über dritte Hand. Wir sollen uns auch nicht daran gewöhnen, dass wir so ein Wasser geschöpft haben an der Quelle. Wir haben es einmal geschöpft, ja, und dann tragen wir es mit uns und nehmen ab und zu so einen Schluck Gottesdienst und was weiß ich, ja, und denken, ja, kann man sich auch dran gewöhnen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Jesus sagt uns hier in diesem Ausruf, er lädt uns ein, werdet eine Gemeinschaft, seid eine Gemeinschaft von Christen, die Leben verströmen. Das sollen wir sein. Sie verströmen Leben, in der wir andere wieder zur Quelle leiten. Zu Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Lebensbestimmung. Damit Menschen an der frischen Quelle trinken können und das erleben und darin auch angeleitet werden, wie sie das immer wieder selber haben können. Und dazu segne uns Gott, dass das passiert. Und wir wollen miteinander ein Lied singen, das zutiefst ein Gebetslied ist. Das heißt, Jesus sei mein Zentrum. Und wie gesagt, wenn ihr heimkommt und jemand fragt, wer hat heute gepredigt, dann soll euch nur ein Name einfallen. Jesus. Um den geht es. Und ich lade euch ein, zu diesem Lied aufzustehen.